Herzlich willkommen bei Garderobengespräche. Gonzalo hat uns anmoderiert, wer hier jetzt gerade gegenüber von mir sitzt. Und ich finde das so cool, weil du hast ja auch Timon bei Timon und Pumba gespielt. Bei König der Löwen gespielt. Und ich finde, man merkt gleich deinen aufrechten Erdmännchengang.
Oh,
ja,
ehrlich?
Ja.
Boah, das ist aber schön.
Das war ein Kompliment.
Ja. Das verstehe ich. Also, ja.
Hallo Jan, wie geht
Hallo.
Es dir? Möchtest du dich einmal selbst ein bisschen anmoderieren? Weil du bist ja gar nicht mehr Timon.
Nee, ich bin leider nicht mehr Timon gerade, ja. Aber ich freue mich sehr über den aufrechten Gang, weißt du? Das ist, wenn mein Vater das noch gehört hätte, der hat nämlich immer gesagt, ich würde laufen wie eine schiefe Ente.
Nö.
Immer, ja, das ist doch schön. Da
freu ich mich. Nein, war gleich ganz aufmerksam.
Ja, das ist schön. Ja, ich bin der Jan, ich freue mich total hier zu sein, danke für die Einladung.
Sehr gern.
Mein voller Name ist Jan Kersjes, ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich komme eigentlich vom Niederrhein, von der holländischen Grenze aus Nordrhein-Westfalen und wohne jetzt, seit ich hier nach Hamburg gezogen bin, mit der gesamten Familie in Hamburg für Hamilton. Damals, wann war das, 2022, 23? Genau, da bin ich hierher gezogen und seitdem ganz, ganz glücklich, hier in Hamburg zu sein. Und jetzt im Moment spiele ich den Doc Brown in Zurück in die Zukunft, das Musical hier am Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn, jetzt seit März.
Schön.
Und das ist sehr, sehr cool auch. Ja.
Sehr cool. Bevor wir jetzt so richtig schön da ins Detail gehen, weil ich meine, Hamilton ist ein Brett. Ich glaube, das hat jetzt jeder hier schon mal gehört, der diesen Podcast hört.
Ja.
Und auch Zurück in die Zukunft. Wer den Podcast jetzt schon ganz, ganz klein bisschen länger verfolgt, weiß, dass meine Schwester Sophia ja eigentlich immer sehr, sehr viel co-moderiert und die Back to the Future über alles liebt. Wir haben es, glaube ich, 4 oder 5 Mal in London gesehen. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Musical. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass du hier jetzt gerade sitzt und alle Fragen beantworten darfst.
Mhm.
Ich möchte aber natürlich auch zu dir als Person ganz, ganz viel wissen. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du kommst schon so ein bisschen von weiter weg, nicht aus Hamburg.
Ja.
Und wie ging das bei dir los mit Musical oder Theater oder Schauspiel? Wie ist dein Werdegang? Ich will alles wissen, von klein auf bis jetzt.
Ja, wirklich? Ja,
also ja sicher,
bisschen,
ja klar.
Ein bisschen ausholen.
Ja,
ja, ich fing das wirklich schon ganz, ganz früh an. Wir waren eine richtige klassische Fernseh-Guck-Familie, also unser Hauptlagerfeuer, wie man, ne, das ich bemühe ein altes Klischee, aber es war wirklich so, dass alles, auch der emotionale Austausch innerhalb der Familie, ich, meine Schwester und meine beiden Eltern, war sehr über Bande, über den Fernseher, über Film, manchmal auch Kino, aber meistens einfach Fernsehshows eben auch und dann später sehr viel lustige Sachen, Harpe Kerkeling, Dinner for One oder sowas jetzt mit Freddy Frinton, das waren Idole, Stan und Olli, das war immer schon Sachen, wo ich dachte, boah, die bringen so viel Glück ins Leben irgendwie, da ich merke ja, wie wir dann danach drüber sprechen, wie mein Vater da drauf reagierte und so, da war immer schon so das, da als kleines Kind eigentlich schon der Gedanke kam da schon, ich will auch irgendwie so ein Clown oder sowas werden oder irgendwie. Ja, und so ging das dann weiter und dann wollte ich aber immer, wie mein Vater, eigentlich Architekt werden oder Chirurg wollte ich werden oder eben sowas, dachte ich, muss jetzt irgendwie so, weil ich dachte, ich muss reich werden oder irgendwie Familie ernähren, muss jetzt, habe ich so ans Geld gedacht oder so und dann dachte ich.
Hast du ans Geld gedacht oder haben deine Eltern dich so ein bisschen in die Richtung so, nee, du musst erst was Richtiges lernen, wo du halt richtig Geld verdienst mit?
Nee, eigentlich gar nicht, nee, die haben das sehr unterstützt. Meine Eltern sind da mit mir zu all den Schauspielschulen gefahren, in Deutschland, Österreich und so. So viele waren es gar nicht, weil ich alle Fristen immer
mega cool, dass sie dich so unterstützt haben, richtig cool. Ja.
Genau, und dann auch so die ersten Jahre, man hat dann am, um vielleicht nochmal kurz zurückzugehen, ich habe dann Les Miserables gesehen, damals in Duisburg, weiß ich, wann das war, Ende 90er Jahre, Mitte 90er Jahre. Da waren wir mit meinen Eltern, meinen Großeltern, meine Schwester und wir haben alle geheult und ich sah meine Großeltern heulen und so, da sagt, das ist das Größte, im Fernsehen nach Hollywood komme ich vielleicht nicht, aber hier in Duisburg auf so eine Bühne oder so. Und dann dachte ich, ich mache jetzt Musical.
Ja.
Und dann dachte ich, das ist, dann verfestigte sich das so. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich kann nicht tanzen, auf eine Musicalschule gehe ich nicht. Und dann habe ich so mit Operngesang angefangen und eben ein bisschen bei uns in Kleve, in der Kleinstadt, war nicht so viel. Da war aber das wunderbare Theater im Fluss, so ein die mit Leuten, regionalen Laien sozusagen, dann Theaterstücke gemacht haben, aber die Leitenden da, die waren vom Fach so, und das da habe ich dann so ein bisschen Theater gespielt, und dann, ja, da wollte ich eigentlich immer noch so zum Fernsehen, irgendwie eine lustige Sendung im WDR haben oder irgendwie sowas. Und dann bin ich aber durch die Schauspielschule, habe ich so das Theater kennengelernt, was ich gar nicht kannte. Ich kannte Ohnseuch-Theater, ja, Milowitsch-Theater aus dem Fernsehen, so Theateraufzeichnungen mit Inge Meisel oder sowas, das fand ich toll dann. Aber ich wusste gar nicht, was jetzt so die Theater in Berlin so machen oder hier in Hamburg oder Wien oder was auch immer.
Ich finde das ja schön, dass du auf der Bühne geblieben bist, ja, und eben nicht zum Fernsehen gegangen bist. Ne? Ich weiß, Bühne ist immer ja, ein härteres Brett als Fernsehen. Ne?
Ja.
Und es hat sich ja ausgezahlt.
Ja, ja, also. Das ist jetzt, das war so verblüffend bei Hamilton damals, dass es dann, wie gesagt, ich habe ja damals, bin nicht auf eine Musicalschule gegangen, weil ich dann die Voraussetzungen gelesen habe, das und das vortanzen oder das und das Training macht man dann, und dann gucken die Leute sich das an, wie gut man körperlich das auf die Reihe kriegt innerhalb von 3 Minuten, eine Choreo oder so. Und dann sagt, das kann ich auf keinen Fall. Mhm. War für mich dann ausgeschlossen. Und bei Hamilton musste ich ja nur statisch stehen, so ein bisschen die Schultern bewegen, genau wie du es gerade vormachst schon. Und eben singen und spielen und einfach ganz psychologisch einen Monolog mit Gesang machen.
So. Das war quasi deine erste große Rolle? Also bei Stage meine ich?
Ja, ja, das war die erste, genau, außerhalb vom Stadttheater. Sonst habe ich nur...
Wie krass, gemacht, ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Hast du das Casting gelesen? Bist du angesprochen worden via Vitamin B so ein bisschen? Hat dich jemand erzählt?
Mein bester Kumpel, mein alter, lieber Schulfreund Florian aus Kleve, der wohnt noch in Kleve in unserem Dorf Reichswalde, der ist da geblieben. Und der hat damals das so mitgekriegt, ich glaube, da hatte ich noch hier der bewegte Mann gemacht am Altona Theater, wo wir noch am Thalia Theater kurz gespielt haben und so. Ja, der wusste schon auch mal, dass ich sehr für Musicals bin und das jetzt gerade gespielt habe. Und dass ich immer Hamilton gehört habe, das New Yorker Broadway Cast Album halt,
ja,
so.
Ja, natürlich.
Und dann sagte der irgendwann, hör mal, mir hat gerade ein Arbeitskollege erzählt, das käme jetzt nach Hamburg, dieses Hamilton da, was du immer
Dieses ja. Hamilton da.
Ja, was du so toll findest. Und ich gesagt, das kann nicht sein, das kann man nicht übersetzen, das traut sich keiner und so, wer soll das machen? Und dann habe ich geguckt und dann... ich war jetzt auch noch gar nicht in diesen Audition-Vorsprechverteilern drin. Ich kannte da gar keine Adressen. Also ich habe, glaube ich, irgendwann mal für die Glöckner von Notre Dame in Berlin oder so, habe ich irgendwie mal eine Audition auch gehabt bei Stage. Aber das war eine ganz fremde Welt für mich. Da hatte ich gar keine Schnitte. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich das dann gefunden habe. Ich habe gesehen, dass irgendwie noch eine Woche Einsendeschluss ist, sich zu bewerben für Hamilton, ich glaube, das stand auch schon dann für King George, eben für die Rolle, glaube ich, habe ich mich speziell, genau. Oder ich weiß nicht, oder das kam erst, nee, ich wusste, glaube ich, von Anfang an, dass es dann um diese Rolle ging. Hatte überhaupt keine Hoffnung, bekam dann die Einladung, wo ich schon unglaublich Schmetterlinge im Bauch dann hatte, dass ich da jetzt hin darf. Und dann habe ich unglaublich das gepaukt, habe mir dann so ein Smart TV gekauft, den ich noch nicht hatte, weil ich das dann auf Disney Plus gucken wollte, weil ich jetzt nicht nach London fahren konnte.
Das wäre jetzt die Frage
konnte.
Gewesen, ja.
Ja, ich habe das dann studiert, was der Jonathan Groff gemacht hat, und habe das dann mit meiner Technik, so mit meinem Stanislavski Method Acting so versucht, das richtig als Rolle, und habe gesagt, das mache ich jetzt. Ich habe an Robert Downey Jr. gedacht, der gesagt hat, er hätte für Iron Man damals 2 Jahre sich vorbereitet auf die Audition. Und dann dachte ich so, wieso für Forrest Gump oder Citizen Kane oder was weiß ich, da bereitet man sich 2 Jahre vor, weil wieso für Iron Man, das ist so eine lustige Comic-Verfilmung oder so. Und dann dachte ich so, nee, wenn der das dafür gemacht hat, dann, und das ist nur eine kleine Rolle, es ist jetzt nicht, wie gesagt, irgendein Historiendrama mit einem, weiß ich nicht, im Kino, wo ich dann 3 Stunden spielen muss, sondern es sind nur diese 3-Minuten-Song. Aber ich habe gesagt, so, ich muss das jetzt so machen, weil ich das so genial und so großartig und so wichtig fand und sehr schwer einfach.
Eben.
Dass man eben sich nicht einfach nur dahinstellt und ich mache das jetzt lustig und bewege dann lustig meine Schultern. Und
weil eigentlich bist du ja auch nicht lustig.
Ja.
Also die Rolle.
Ja, ne? Dass man diesen Wahnsinn eben genau 1:1 spielt und genau, dass nur das Publikum das lustig findet und mir das wirklich bitter ernst ist. So. Und das habe ich dann habe ich mir einen Probenraum genommen. Damals habe ich noch in Berlin gewohnt, da bin ich immer rausgefahren zu meiner kleinen, in so einer alten Plattenbau-Probenraum-Haus. Da habe ich dann da geprobt, von morgens bis abends. Das war sehr, sehr spannend, wie viel man da entdecken konnte, auch wie sehr man in diesen einen Song eintauchen konnte. Gar nicht mal so historisch in den King George, den Dritten, die historische Figur, sondern wirklich der Text und die Gedanken und dieses Mimenspiel.
Was großartig ist.
Ja.
Hast du genauso, ich muss da jetzt gerade, weil das ist einfach eine legendäre Szene. Ich gucke die tatsächlich sehr, sehr gerne, wie du jetzt eben gerade gesagt hast, auch auf Disney Plus. Ist natürlich auch ein Mega-Cast, der da auf der Bühne steht. Du spuckst, du hast nicht so viel gespuckt, ne?
Ich spuck sehr viel.
Auch. Hast du bei Disney Plus gesehen? Das tat mir auch so leid. Ist es jetzt, da du es auch schon gespielt hast, muss man das machen? Gab es da keine andere Möglichkeit, weil man eben einfach so konzentriert ist und die ganze Zeit seinen Mund feucht halten muss?
Nee, mich haben auch viele angesprochen danach, auch so an der Stage Door, dann gesagt, oh, wie geil, dass du das auch so gemacht hast wie der Jonathan Groff, dass du so eine Referenz an den da geliefert hast. Ja. Aber wie machst denn du das? Mhm. Und ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Ich spucke eh auch. Mhm. Also das ist einfach eine Sache auch als Doc. Da hat sogar der, jetzt bei Zurück in die Zukunft, als Doc Brown, unser Regisseur John Rando, hat sogar extra Sachen eingebaut, ein, zwei Stellen, um auf dieses Spucken zu reagieren, weil das so auffiel und auch wirklich der Marty oft mit den Augen blinzelnd.
Ich habe richtig ins Schwarze getroffen.
Ja, ja. Oder wenn ihr bei dem einen Song For the Dreamers oder Ein Hoch auf alle Träume, da stehe ich ganz vorne an der Rampe und da ist manchmal so in den ersten drei Reihen der Pulk vor mir, da wird gekichert, weil die nass gespuckt werden von mir und dann so, guck mal, der spuckt. Und so. Und das ist wirklich total Zufall. Also die anderen King Georges hier in Hamburg, meine Kollegen, die haben das eben nicht gemacht. Also die haben, weil die das jetzt nicht so, eigentlich ist das ja nicht eine, es ist einfach, es passiert natürlich sehr viel schneller, weil gerade bei diesem ersten Song, der ja implodiert, der King George, der ist ja unglaublich wütend und schickt seine Truppen nach Amerika, also zettelt den Krieg an in diesen drei Minuten und grinst aber die ganze Zeit dabei und bleibt ganz still in seiner traditionellen Pose da stehen. Und dadurch sammelt sich ganz viel Emotion und Druck natürlich so hinter den Zähnen sozusagen.
Okay, vom super krassen Bösewicht zu Timon, richtig? Uh-huh. Dann.
Danach kam erst der Olaf noch.
Ach Gott, warte. Vom super krassen Bösewicht zu Olaf.
Ja.
Dem Schneemann. Und da hast du jetzt eben gerade schon gesagt, Harpe Kerkeling war der ein Begriff. Du hast wahrscheinlich auch die Eiskönigin gesehen. Hast damit gekriegt, dass der Harpe Kerkeling das auch spricht. Ne? Ja. War natürlich dann, du kommst dem immer näher.
Ja, ne? Genau. Ich habe auch irgendwie, der war ja wohl bei der ersten Premiere wohl auch da, habe ich gehört. Also haben die KollegInnen erzählt, so, aber das habe ich leider nicht mitgekriegt.
Mhm. Wie war das für dich, so einen Schneemann zu spielen?
Es war total schön, aber es war auch sehr schwer. Die Puppe zu bedienen ist unglaublich toll gewesen und eine Kunstform, ein zirkusartistischer Akt. Und überhaupt diese Genialität dieser Puppen, die ja auch derselbe Schöpfer ist wie jetzt bei König der Löwen und so. Mhm. Das ist natürlich wirklich eine Ehre und Gänsehaut, damit zu spielen. Aber es ist unglaublich schwer, das, was man als Schauspieler dann rüberbringen möchte, dass man das dann über die Puppe bekommt. Nicht, weil man, weil das Puppenspiel an sich von der Technik, von dem Übersetzen in die Puppe schwierig wäre, sondern einfach nur, weil die einfach vom Gewicht her unfassbar schwer ist. Und man muss sich unfassbar verrenken. Man muss, ich habe dann auch angefangen, sehr die Muskeln, die ich dann dafür brauchte, zu trainieren. Aber da wirklich hinzukommen, dass das leicht wurde, bin ich so nach einem Dreivierteljahr oder so. Das hat auch Elindo, mein Vorgänger, sagte auch, der hat ja 2 Jahre gespielt, sagte so scherzhaft, ich hatte ihm irgendwann mal geschrieben, boah, war das für dich auch so anstrengend? Der sagt, ja, nach 1,5 Jahren nicht mehr.
Oh Gott, wie krass. Ja, aber Puppenspiel darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ne? Also vor allem auch das Spielen, du musst trotzdem sprechen, du musst singen.
Ja. Aber es war, also die Rolle selber, der Text und wie die Rolle ja gebaut ist von Josh Gad ja im Original entwickelt und so und wie das mit den Kindern im Saal funktioniert hat und auch immer so ein Showstopper zu sein, so ähnlich wie Timon ja auch, also Identifikationsfigur für die Kinder und so, und die warten auf den Olaf, wenn er kommt, und die schreien die ganze Zeit rein, Olaf, Olaf, guck hier, ich sitze hier hinten. Und der Humor, die Witze sind ja auch sehr, sehr dieses Trockene, und dann steht der so ein bisschen außerhalb und ist so eine, hat so eine kindliche, naive Weisheit, der Olaf und so, das war schon sehr, sehr schön, aber sehr, sehr schwer, diese Purheit zu behalten, dass man nicht so ins Klamaukige, der hat ja auch so ganz viele Schlagabtausch, Dialoge mit Anna oder mit Christoph dann so, wo der dann mal so Sachen falsch versteht, dass man das, trotzdem dieses feine, weise behält, das war schon schwer, weil das ja sehr verlockend war, das jetzt einfach klamaukig albern zu machen. Ja, und ja, der Timon, da war ich dann erleichtert, dass der Timon leichter war, also gefühlt halb so schwer.
Warst ja schon trainiert.
Genau, da war ich schon ein bisschen trainiert. Und da muss, aber als Timon muss man leider 10-mal so schnell über die Bühne rennen und springen, man hat doppelt so viel Strecke zu rennen mit dem Timon.
Da ging es dann an die Beine.
Dann war der auch nach einer Minute genauso schwer wie Olaf gefühlt, weil das dann auch schwer war. Ja.
Wenn du jetzt so auf die Zeit zurückblickst, war es für dich schöner, so ein Kindheitsheld oder so ein Held für die Kinder zu sein? Oder hat dich die Rolle von King George schon noch mehr geprägt, weil du ja eben da so ein bisschen mehr als Fan drin steckst?
Ich bin auch von Timon jetzt unglaublicher Fan. Jetzt fangen meine Kinder gerade an, die alte 90er-Jahre-Serie zu gucken, Abenteuer mit Timon und Pumba. Die ist ja so ein bisschen weird, so ein bisschen SpongeBob-Humor, Cartoon-Network-Humor, so ein bisschen. Und ich finde das so toll. Und ich war so richtig verknallt in Timon. Ich finde einfach, Hamilton ist für mich, das Musical ist einfach wie Van Gogh. Also das ist eines der größten Kunstwerke, absolut gesehen von Musical, also ich finde es die ganze Geschichte und da Teil gewesen zu sein von diesem, wie sich das angefühlt hat, jeden Abend in diesem Theater zu sein und mit seinen Freundinnen, Kolleginnen da in diese Schlacht zu ziehen, und das war so krass. Und dann, und wie ich schon versucht habe zu beschreiben, wo ich versucht habe, mich so anzunähern an die Rolle, wie viel da drin steckte und wie viel ich wirklich von meiner, also es war schon, es hat mich tief erschüttert, in dieser Show zu spielen. Da war anders als jetzt bei den Disney-Shows. Das war sehr, sehr schön. Und für die Kinder, ich weiß, wie sehr mich das berührt hat und heute meine Kinder berührt, wie weltbewegend diese Filme sind und dieses Musical zu sehen, dass man da auch anders rausgeht. Aber Hamilton war für mich, da kriege ich gar nicht,
glaube ich. Das kann man irgendwie gar nicht krallen. Wahnsinn. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren gesehen, als halt Hamilton hier beworben wurde, der Schöpfer bzw. der Autor und auch First Cast war ja auch kurz da. Wie war das so? Ich glaube, das war nochmal Kirsche auf der Sahne, ne?
Ja, das war unglaublich. Krass. Irgendwie überhaupt nicht mitgerechnet. Wir waren ja dann noch vor der, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, am Premierentag oder bei der Pressepremiere, ich weiß nicht
war
mehr.
War der auf einmal da, ne?
Ja, da saßen wir haben immer so einen Circle gemacht vor der Show oder vor dem Warm-up, ich weiß gar nicht, wann das jetzt war. Und dann war so alles so ganz knisternd, ernst, oh Gott, jetzt gehen wir raus damit. Und plötzlich sprang der so über uns drüber auf die Mitte der Bühne und rief so, Halli, hallo, Hallöchen. Und hat irgendwie, weil seine Frau irgendwie österreichische Wurzeln hat und dann irgendwie Deutsch, hat er die irgendwie angehauen, kannst du mir einmal lustiges Deutsches sagen? Und das war so seine Begrüßung. Und der war dann so wie alle, du siehst ihm einfach diese Genialität an, als wenn du, ich denke mal, das fühlte sich so an, während der ganzen Produktion, habe ich immer, so muss das gewesen sein, in den Abbey Road Studios, als die Sgt. Pepper aufgenommen haben, die Beatles oder so, weißt du, die so eine freundschaftliche, ich weiß nicht, ob die da schon noch so freundschaftlich waren. Doch, da glaube ich wohl noch. Mhm. Aber diese Genialität im Raum einfach. Und trotzdem sind es normale Menschen. Und so kam der, du siehst den da, du bist so verliebt in den. Und so, man verbeugt sich vor Lin-Manuel Miranda. Ja. Und dann setzt er sich da einfach hin und erzählt, ja, musst so und so mit dem Essen aufpassen, sonst musst du rülpsen, muss immer eine halbe Stunde, pass ich immer auf, wie ist das für euch so?
Ja.
Wann isst, weißt du, dann macht er so, bricht dann da so diese,
schön,
dieses hohe Ross oder diesen Glamour um sich herum, hat er sofort aufgebrochen und gesagt, ich bin jetzt einfach nur hier für Fragen, fragt mich jetzt, komm, ist egal, alles.
Und ihr so maximal überfordert.
Nee, es war wirklich ganz schnell.
Ja.
Ganz auf Augenhöhe und entspannt und super schön. Und das waren nicht so Fragen, wie kann das sein, dass du so genial bist und wie fühlst du dich oder so, sondern wirklich, hör mal, ich habe
technische.
So technische Sachen, ja. Geht es dir auch mal so, dass du an der Stelle lachen musst bei, als Hamilton oder so, weil da ist ja dann diese Musik so komisch oder irgendwie so. Und dann sag ich, ja, genau, das kenne ich auch, ja. Und weißt du, dann hat er so Anekdoten erzählt, wie er mit seinen Kolleginnen dann da dann Spaß drüber schön gemacht hat.
Jetzt
so
muss ich einen kleinen Switch hinkriegen, weil du hast ja letztens erst noch eine richtig tolle, begabte Person kennengelernt, und zwar in London, und zwar Corey English.
Oh ja.
So versuche ich jetzt diesen Switch hinzukriegen, weil ich will natürlich auch nochmal über Back to the Future reden. Wie war's, als du das erste Mal gesehen hast? Ich meine, du kennst natürlich auch den Film und ich gehe sehr stark davon aus, dass du den auch sehr, sehr gerne mochtest, auch die Rolle des Doc Brown, weil ich finde, du hast wirklich immer so mimische, sehr, sehr ausdrucksstarke Charaktere, die du jetzt einfach auch beschrieben hast in den letzten 20 Minuten.
Ja.
Wie war das für dich, als du da die Rolle gekriegt hast, als du dann in London saßt und das erste Mal gesehen hast? Weil ich weiß, als ich das erste Mal da saß, also da ging lange nichts drüber.
Ja, ich habe das Musical in London gesehen, bevor ich wusste, dass ich hier zur Audition gehe für Hamburg. Und das war irgendwie, ich wollte das dann irgendwie sehen und war vorher noch nie in London und wollte einfach mal auch so, weil viele KollegInnen das immer gemacht haben, so einen London-Trip gemacht. Und dann dachte ich, einer meiner drei Lieblingsfilme ist Zurück in die Zukunft. Ich kenne ihn eigentlich auswendig und Doc Brown ist
einer meiner drei Lieblingsfilme bei Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3.
Nee, leider gar nicht. Nee, leider nur der erste.
Ja, okay. Leider will ich nur erste. Stimmt, der erste und dritte,
die mochte ich als Kind sehr gern. Mhm. Der zweite war lange als Kind mein Lieblings. Aber jetzt will ich dieses geniale Juwel ist wirklich nur der erste Film, finde ich. Ja.
Hast du damals den Corey gesehen, als du in London warst?
Ja,
oder war das jetzt nur, weil da gab es ja mehrere Casts, deswegen?
Ich hatte es zweimal gesehen, dann waren wir nachher nochmal so auf Pressereise, wo ich dann wusste, ich werde den Doc Brown spielen. Dann sind wir nochmal dahin gefahren, da habe ich es den zweiten Mal auch nochmal mit Corey English gesehen. Und ihn finde ich sehr, sehr fantastisch. Also ich habe jetzt Roger Bart nie gesehen, den kenne ich nur von der muss auch granatenmäßig toll
vom
gewesen
Hörbuch
sein.
Vom Hörbuch wollte ich gerade sagen, kennen wir den.
Vom
aber
Album her, ja.
Ja.
Ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich die Show, war die mir, ich war halt Filmfan und dann, ich war für alles, was anders war als im Film, auch der Humor, der teilweise, ich finde ja in der Show ist er ein bisschen klamaukiger als im Film. Im Film ist es halt, geht so sehr um die, da gibt es manchmal so One-Liner oder so, aber dass es richtig so Slapstick gibt oder so, so Abbott und Costello Schlagabtausch-Dialoge auch jetzt da, so wie bei der Eiskönigin, sind jetzt im Film ja weniger. Und das hat mich am Anfang, war mir das zu viel Entertainment. Und dann dachte ich, wieso, erzähl doch einfach nur die Geschichte. Da fand ich super toll alles zwischen Doc und Marty. Und die ganze Geschichte um den DeLorean rum, diese ganze Bühnenmagie natürlich, das fand ich beeindruckend. Das war besser als im Film sozusagen. Und dann hatte ich auch Gespräche noch mit Bob Gale und so, der dann auch mal sagte, nee, hör mal, du musst dir überlegen, wir machen nicht den Film nach, sondern wir wollen ja den Film, den alle lieben. Und alle wünschen sich einen vierten Teil seit Jahrzehnten. Das mache ich aber nicht, weil ohne Christopher Lloyd und Michael J. Fox gibt es keinen Zurück in die Zukunft Film und Michael J. Fox wird nicht mitspielen können. Aber was kommt dem nahe? Vielleicht eine Bühnenversion, ein Musical. Dann können die Leute da hingehen und das wie zum ersten Mal den Film gesehen haben. Er sagt, was wollen die denn? Die wollen ja nicht noch einen Film, sondern die wollen dieses Erlebnis wieder erleben, was sie zum ersten Mal hatten, als sie das erste Mal diesen Film gesehen haben. Und das kann man so mit dem Musical, das ist so der Grund, warum er sagt, okay, dann gebe ich dafür grünes Licht, ich mache das mal. Und da hat er irgendwie auch gesagt, ja, das ist ja anders als im Film und warum machen wir das denn so? Und dann sagt er, nee, das, bitte befrei dich von dem Film, du kannst den Film dir zu Hause anschauen. Jetzt lass dich ein auf das Musical. Und dann habe ich das zweite Mal gesehen und war so ein bisschen wohlwollender dann und konnte mich darauf einlassen. Dann fand ich das sehr, sehr fantastisch auch. Und dann, Corey English ist einfach auch ein, wie man so sagt, Funny Bones hat er. Er ist ein geborener Clown. Er ist ein richtiger Tänzer. Er kommt vom Ballett auch. Mhm. Also ich weiß nicht, was er sonst. Auf jeden Fall hat er eine richtige Ballettausbildung. Und du siehst, wenn er tanzt oder wie er sich bewegt als Doc, das ist nicht einfach nur, ja, ich mache mal eine lustige Bewegung oder, oh, jetzt tanzt der Doc, wie ulkig, der alte Mann tanzt oder so, sondern es ist richtig on point, fantastisch, aber dann mit seiner Statur und seinem lustigen Kostüm, mit den wehenden Albert-Einstein-Haaren und so. Das war auch ein Grund, warum ich sagte, ich will, weil ich auch kein Tänzer bin, ich will das auch annähern. Das kann ich nicht wie Corey English, weil der ein Profi ist und ich nicht im Tanzen. Habe ich vorher ganz viel trainiert, schon die Tanzchoreografien, dass ich das einigermaßen gut mache. Genau, das nur so zu Corey English. Und wir haben ihn ja, während wir dann die Show gesehen haben, davor treffen dürfen, auch Caden Brausch, der den Marty zu der Zeit gespielt hat. Und Corey English kam sogar nach der Show noch ins Hotel gefahren und dann kam so, da war ich gerade mich umziehen oben im Hotelraum, dann kam ein Anruf, hör mal, ja, unten ist jemand für dich. Corey English wartet in der Lobby und dann kam ich runter. Und das will ich nie vergessen. Ich finde, das war so ein großes Geschenk. Dann stand er da mit seinem Helm. Er fährt irgendwie mit dem Motorroller ein bisschen raus aus London zu seiner Frau. Dann ins Häuschen, so wie er erzählt hat. Und stand dann da mit seiner Motorradjacke und nochmal mir alles Gute gewünscht. Und ich habe ihm mal gesagt, wie toll der Abend war. Und da war so richtig, auch so ein bisschen eine Generation. Dann so, also dann mit in London mit diesem großartigen Schauspieler da zu stehen und man redet so freundschaftlich miteinander und man wird diese Rolle dann erben sozusagen in einer anderen Produktion in Europa. Das war sehr, sehr magisch. Also
Glaube ich. Ich habe tatsächlich noch jetzt so viele Fragen. Was ich als erstes wissen möchte ist, was sagst du denn auf der Bühne, weil ich habe einen Kollegen von dir gesehen, ich weiß nicht, ob ihr dasselbe sagt, das erinnert mich nur gerade an Corey, weil der ja den Feuerlöscher so und da so, Minty, was sagt ihr?
Pfefferminz.
Also du sagst Pfefferminz. Ich habe Franzbrötchen gehört. Ja. Jan, wie gesagt, ich habe noch 1000 Millionen Fragen, vor allem auch über die Technik und so. Ne? Ja. Ganz kurz, wenn ihr im Auto sitzt, ne? Sonst kann ich nämlich heute Nacht nicht schlafen. Wenn ihr im Auto sitzt, später... Also ganz am Ende, ich will jetzt nicht so ganz krass spoilern, ne? Da gibt es ja diese, also beim Finale, und du da im Auto sitzt, geht die Autotür, wenn das Auto sich dreht, geht die auf? Weil das ist nämlich aus Versehen passiert, als ich drin saß.
Dann war das ein Versehen.
Danke. Und bevor wir dann so richtig in die technischen Details gehen und ich da so ein bisschen mehr noch drüber frage, möchte ich gern so eine Back to the Future Edition nochmal Meets Garderobengespräche machen, weil das ist so spannend. Ich kann mit dir, glaube ich, noch 3 Stunden hier sitzen. Ja. Aber wir sind ja zeitlich so ein bisschen gebunden. Deswegen möchte ich jetzt von dir, dass du noch ganz kurz unseren oder meinen nächsten Gast anmoderierst.
Ja, meine lieben HörerInnen und Kameras sind hier nicht, ne? Genau. Nee. Ich möchte sehr gerne den lieben Kollegen Philipp Büttner ankündigen. Der kommt dann auf meinen Platz und wird euch erzählen seinen Werdegang. Ich habe ihn damals als Aladdin gesehen und war sehr begeistert, vor allem von seiner Stimme. Und ja, als Tarzan muss ich ihn unbedingt noch sehen. Da kenne ich nur kurze Schnipsel, wie er Songs aus dem Musical singt. Und da, das ist... herzerwärmend, zerschmelzend, wunderschön. Also freut euch drauf, ihr müsst unbedingt einschalten, wenn der Philipp hier sitzt.
Jan, ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit.
Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.